Einen wunderschönen. Ich begrüße Sie zu dieser Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Dieses ist die sechste Nummer, erschienen im Januar 2022. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Heute will ich in der ersten Sektion ein Buch besprechen, das verspricht, einen Überblick zu geben über die Theorien, Methoden und so weiter, die bei der Forschung zur Informationskompetenz genutzt werden. Es ist kein reiner Bericht, sondern am Ende auch eine Art Handbuch dafür, solche Forschung selber zu machen. Ich bespreche das auch, weil es zeigt, wie unterschiedlich Bibliothekswesen sein können. So ein Buch kann im englischsprachigen Raum geschrieben werden, im Dachraum wäre es nicht möglich. Ich diskutiere auch, warum das so ist. Das wird ebenso Thema in der zweiten Sektion sein. Dort werde ich eine Studie besprechen, die versuchte, mittels Textmining zu klären, was für Bücher bei Storytime-Veranstaltungen in Public Libraries in den USA verwendet werden. Ein Grund, auch nochmal die Unterschiede zwischen diesen Veranstaltungen und der Tradition von Leseveranstaltungen für Kinder in Bibliotheken im Dachraum herauszustellen. Dazwischen Hinweise auf einige aktuell erschienene Zeitschriften. Sektion 1. Im ersten Teil dieses Podcasts möchte ich gerne über ein Buch sprechen, das in gewisser Weise eine Ebene über eigentlichen Studien selber angesiedelt ist. Ich habe, das wird mehrfach anklingen, einige Kritik an dem Werk. Aber das ist nicht der Grund, warum ich es vorstelle. Vielmehr ist es ein ganz gutes Beispiel für einen Punkt, den ich gerne immer wieder betone. Bibliothekswesen in unterschiedlichen Ländern haben erstaunlich viele Unterschiede. Es gibt immer Länder, wo sie ähnlich sind. Ähnlich, aber nicht gleich. Und dann gibt es wieder Länder, die vielleicht geografisch nah beieinander liegen, wo aber die jeweiligen Bibliothekswesen erstaunlich viele Unterschiede haben. Im Aufbau der Bibliotheken, in den Aufgaben, aber auch den Infrastrukturen, die für das Bibliothekswesen existieren. Und je genauer man hinschaut, umso mehr Unterschiede findet man. Das Buch, das ich besprechen werde, zeigt meiner Meinung nach ganz gut, welche Auswirkungen diese Unterschiede auch haben können. Erstmal die bibliografischen Daten. Es geht um The Qualitative Landscape of Information Literary Research, Perspectives, Methods and Techniques von Anne-Marie Lloyd, erschienen 2021 in London bei Facet Publishing, also praktisch dem Verlag des britischen Bibliotheksverbandes. Worum geht es? Lloyd möchte in diesem Werk einen Überblick zu den Theorien und Methoden geben, welche in der Forschung zu Information Literacy in den letzten Jahren verwendet wurden. Gleichzeitig skizziert sie auch, wie solche Forschung geplant und durchgeführt werden könnte. Und, wenn man ehrlich ist, erwähnt sie auch noch Theorien und Methoden, die verwendet werden könnten, auch wenn es dafür offenbar noch keine Beispiele gibt. Was sie nicht thematisiert, sind explizite Modelle der Informationskompetenz. Und das irritiert vielleicht mit dem Blick aus dem Dachraum, wo es zumindest eine Zeit lang en vogue war, solche Modelle zu formulieren. Grundsätzlich geht sie auch wenig auf konkrete Ergebnisse ein. Es geht ihr nicht darum, zusammenzufassen, was wir über die Informationskompetenz oder Information Literacy wissen, sondern es geht ihr darum zu thematisieren, wie dieses Wissen produziert wird. In gewisser Weise ist dies also eine Metaarbeit. Und das ist schon erstaunlich, dass es so etwas überhaupt gibt. Lloyd ist Forschende, die sich Gedanken machen kann über die Struktur und Möglichkeiten von Forschung. Dafür muss es überhaupt erstmal einen Ort geben, eine professionelle Infrastruktur, die es ihr ermöglicht, so weit zurücktreten zu können. Und die gibt es auch, obgleich in Großbritannien auch immer mehr reduziert, in den englischsprachigen Ländern im globalen Norden. Lloyd konnte, so informiert der Klappentext, in ihrer Karriere schon mehrere solcher wissenschaftlichen Stellen besetzen. Jetzt in London, vorher in Borås, das ist nicht im englischsprachigen Raum, sondern in Schweden, in Strathclyde und in Australien. Nur da, wo es auch eine ausreichende wissenschaftliche Infrastruktur gibt, kann über die tatsächliche Forschungspraxis nachgedacht und dann diese verbessert werden. Das ist im Dachraum so nicht gegeben. Deswegen muss man auch oft auf englischsprachige Texte zurückkommen, wenn man in der Bibliotheksforschung nicht immer wieder vom Neuen die gleichen Fragen stellen und die gleichen Methoden benutzen will. Deswegen überwiegen auch hier in diesem Podcast die englischsprachigen Texte. Allerdings, das ist die erste Kritik an diesem Buch, führt das oft dazu, dass solche Metaforschung im Umkehrschluss auch fast nur Forschung aus den englischsprachigen Ländern beachtet. Damit erhalten dann auch theoretische Ansätze, Forschungsinteressen und Ergebnisse aus diesen Ländern eine höhere Bedeutung, als sie es immer verdient hätten. Beispielsweise basiert viele Forschung über Information Literacy auf Forschung mit Studierenden in britischen, US-amerikanischen und kanadischen Universitäten. Und die haben spezifische Traditionen, die sich beispielsweise in deutschen oder französischen Universitäten kaum finden. Man muss nur daran denken, wie sehr explizite Campus-Universitäten mit eigenen Wohnheimen und sozialen Einrichtungen auf dem Campus in den USA Normalität sind, aber in Europa außerhalb Großbritanniens eine Seltenheit. Das wird oft nicht einmal reflektiert, wenn solche Bücher wie das von Lloyd geschrieben werden. Sie baut offenbar unhinterfragt nur auf der englischsprachigen Fachliteratur auf. Okay, das ging jetzt wieder etwas weg vom eigentlichen Buch, also zurück zu ihm. Was sagt Lloyd über die qualitative Forschung über Information Literacy? Zuerst unterscheidet sie zwischen Forschung, die von Practitioners, also vor allem direkt von BibliothekarInnen, durchgeführt wird, und Forschung, die von Forschenden, also solchen, die dafür an Hochschulen angestellt sind, geleistet wird. Diese würden tendenziell unterschiedliche Fragen angehen. Die Forschung aus der Praxis sei sehr am Status quo der Evaluation von Information Literacy auf der Basis von Richtlinien und Standards interessiert. Es wurde vor allem gefragt, wie gut die Informationskompetenz von NutzerInnen sei oder wie gut Veranstaltungen und andere bibliothekarische Angebote im Bereich der Informationskompetenz diese verbessern würden. Diese Forschung sei sehr defizitorientiert. Immer wieder würde direkt oder indirekt davon ausgegangen, dass den NutzerInnen Kompetenzen fehlen würden und die Aufgabe der Forschung sei oft herauszufinden, wie viel genau. Die Forschung, die aus Hochschulen heraus durchgeführt würde, sei hingegen daran interessiert zu klären, was genau Informationskompetenz in bestimmten Kontexten sei, wie genau sie entsteht und wie sie angewendet wird. Es geht nicht um das Messen, sondern um das Erklären. In der Forschung würde Theorie produziert, also strukturierte und nachprüfbare Aussagen darüber, wie etwas funktioniert. Dafür würde dann auch auf existierende Theorieannahmen aufgebaut und diese reflektiert. Grundsätzlich postuliert Lloyd, dass es eine Entwicklung hin zu einem immer komplexeren Verständnis von Information Literacy gäbe. Es ginge immer weniger darum zu sagen, das und das muss man können, um informationskompetent zu sein, und dann zu fragen, ob die NutzerInnen auch das und das können. Stattdessen würde das Verständnis davon wachsen, dass Informationskompetenz immer an einen Kontext gebunden ist. Nur innerhalb dieses Kontextes, beispielsweise der Hochschule oder Ausbildung, aber auch bestimmter Hobbys oder alltäglicher Situationen, wäre sie zu verstehen. Sie ist komplex und weil sie komplex ist, benötigt man auch Theorie, um sie zu erklären. Stimmt das? Hier muss man Lloyd glauben. Das wäre mein zweiter Kritikpunkt. Sie erklärt nicht, wie sie zu ihren Aussagen kommt. Sind das einfach nur Einschätzungen aufgrund ihrer eigenen Erfahrung als Forschende? Hat sie eine systematische Recherche vorgenommen oder eine Umfrage durchgeführt? Es ist einfach nicht klar. Wir müssen ihr vertrauen, dass sie eine Übersicht hat und diese objektiv darstellt. Aber auf der Basis meiner eigenen Erfahrung als Forscher würde ich ihr schon zustimmen. Zumindest das, was ich in den letzten Jahren an Forschung in diesem Themenfeld wahrgenommen habe, bewegt sich sehr in die Richtung, komplexer zu werden. Mit folgender Einschränkung. Im Dachraum gibt es weniger Forschung und diese ist dann eher direkt aus der Praxis. Da überwiegen auch praxisorientierte Fragen und ein Interesse an Ergebnissen, an denen Bibliotheken dann anschließen können, zum Beispiel mit neuen Angeboten oder Veranstaltungen. Der nächste Schritt wäre vielleicht, das auch systematisch nachzuprüfen, indem man die Forschung zur Informationskompetenz aus den letzten Jahren durchgeht, falls dafür jemand Zeit hat. Es wäre bestimmt auch ein gutes Thema für eine Bachelor- oder Masterarbeit. Anyway, zurück zum Text. Nach dem einleitenden Kapitel zu den Tendenzen in der Forschung geht Lloyd eine Reihe von Theorien durch, welche als Basis für Forschung zu Information Literacy dienen oder dienen können. Sie macht dabei klar, dass wir immer, wenn wir eine Forschung planen, auch einem theoretischen Rahmen folgen. Das gilt auch für jede kleine Umfrage. Machen wir uns aber nicht klar, welche theoretischen Vorannahmen wir treffen, dann produzieren wir vor allem Wissen, das nur in unserem spezifischen Fall mit unseren spezifischen Vorannahmen gilt. Theorien, die sie durchspricht, sind dann zum Beispiel die Phänomenologie, der Konstruktivismus, Postmodernismus, Critical Theories oder Social Capital Theory. In einigen Fällen verweist sie dann auch darauf, in was für Studien diese Theorie als Basis genommen wurde. Aber bei anderen sagt sie vor allem, dass es möglich wäre, sie auch zu nutzen. Hier zeigt sich halt das Problem, dass nicht immer klar wird, warum sie gerade diese ausgewählt hat. Warum nicht zum Beispiel den Postmarxismus, der immer wieder mal en vogue ist und versuchen würde, die ökonomische Basis mit einzubeziehen. Die Auswahl scheint so etwas beliebig, auch wenn sie es bestimmt gar nicht ist. In den folgenden Kapiteln geht Lloyd dann auf verschiedene Standards zur Informationskompetenz und pädagogische Theorien ein, dann auf qualitative Methoden, die in der Forschung genutzt werden oder werden könnten, wie Case Studies, Delphi-Methode, Grounded Theory oder auch visuelle Methoden. Wieder, das ist ein hilfreicher Überblick, aber ohne dass wir wissen, ob das alle oder auch nur die sinnvollsten Methoden sind. In einem weiteren Kapitel werden dann konkrete Methoden zur Datengenerierung wie Interviews, Beobachtungen oder Mapping durchgesprochen. Und zuletzt gibt es ein Kapitel zur konkreten Planung einer Forschung. Das Buch zeigt, dass gute Forschung halt nicht einfach heißt, dass man zum Beispiel eine Umfrage macht, wie gut oder weniger gut die Informationskompetenz von Studierenden ist, gemessen an einem der vielen, vielen Standards. Forschung benötigt eine Planung, eine theoretische Grundlage, Methoden und Datenerhebung. Was eigentlich fehlt, ist ein Kapitel zur konkreten Auswertung der Daten. Das wird in den anderen Kapiteln aber jeweils mit angesprochen. Im Abschlusskapitel geht Lloyd dann noch einmal darauf ein, was ihrer Meinung nach Tendenzen bei den Ergebnissen der Studien zur Informationskompetenz sind. Dabei wiederholt sie aber vor allem das, was sie schon am Anfang gesagt hat zu den unterschiedlichen Fragestellungen von Practitioners und Researchers. Im Dachraum gibt es immer wieder mal die Frage aus Bibliotheken, ob es nicht Bücher gäbe, die eine Übersicht zu Methoden für Forschung in Bibliotheken geben. Es ist ja nicht so, dass Bibliotheken kein Interesse hätten, solche Projekte durchzuführen, aber manchmal scheint es so, als würden sie sich nicht so recht trauen, weil sie vermuten, dass da mehr Aufwand ist. Es gibt zwar zwei solche Werke. Einmal das Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Bibliotheks-Benutzerforschung, Informationsanalyse, herausgegeben von Konrad Umlauf, Simone Fühles-Ubach und Michael Seidel, Berlin 2013, sowie nutzerbezogene Marktforschung für Bibliotheken, eine Praxiseinführung von Doreen Siegfried und Sebastian Nix, auch Berlin 2014. Aber die werden erstaunlich selten referenziert. Im englischen Raum gibt es das viel öfter. Das Buch von Lloyd ist nur eines davon. Aber was man aus diesen englischsprachigen Büchern immer wieder lernt, ist, dass es nicht einfach um bessere Methoden geht. Also die Frage, ob die Umfrage besser oder partizipativer gestaltet werden kann, sondern dass halt der ganze Rahmen von Theorie, Planung und so weiter dazugehört, wenn man Wissen produzieren will, das über den engen eigenen Rahmen einer Bibliothek hinausgeht. Das Buch von Lloyd ist dabei auch keine Ausnahme. Eine dritte Kritik hätte ich an ihm noch. Es wären zwei Sachen, die ich nötig fände, wenn so ein Buch in der Bibliothekspraxis für die Planung eigener Forschung genutzt werden sollte. Erstens finde ich es gut, dass die einzelnen Schritte Fragestellung, Theorie, Methodenwahl, Wahl der Datenaufnahme, Planung gefolgt wird. Aber am Ende stehen so Theorien und Methoden unverbunden nebeneinander. Sicherlich. Es ist immer die Aufgabe der einzelnen Forschenden, die Methoden zu wählen, die zur eigenen Frage und zum theoretischen Rahmen passen. Aber es gibt schon Methoden, die sich eher für eine Theorie eignen und andere halt für andere. Jetzt sieht es halt so aus, als sei es immer ein Free-for-all. Zweitens fehlt mir ein Kapitel, das darauf eingeht, wie die Ergebnisse aus der Forschung genutzt und wie sie verbreitet werden können. Lloyd scheint davon auszugehen, dass die Bibliotheken schon irgendwie die Ergebnisse nutzen werden, um ihre Praxis zu verbessern. Aber, well, das ist vielleicht ein Grundthema dieses Podcasts. Das scheint mir nicht so einfach der Fall zu sein. Ich merke zumindest immer wieder in meiner Praxis an der Fachhochschule, dass auch dieser Schritt vom Ergebnis hin zu einer Veränderung der Bibliothekspraxis nochmal ein eigenständiger Arbeitsschritt ist. Gleichzeitig scheint Lloyd auch davon auszugehen, dass allen klar ist, wie Ergebnisse von Forschung verbreitet werden. Also beispielsweise, wie das bibliothekarische Publikationswesen funktioniert oder Konferenzen oder die Erstellung von Fort- und Weiterbildung. Das scheint mir überhaupt nicht der Fall zu sein. Hier würde ich Lloyd dafür kritisieren, dass sie als Forschende vorauszusetzen scheint, dass das alle wissen. Dabei wissen es vor allem Forschende selber. Aber gut, ich will auch nicht sagen, dass das Buch nicht doch von Bibliotheken genutzt werden könnte, um zum Beispiel eigene Forschung zur Informationskompetenz zu planen oder durchzuführen. Man muss nur aufpassen, es fehlen einige Informationen. Und nochmal, warum ich das Buch auch interessant finde, es zeigt halt, wie unterschiedlich Bibliothekswesen sind. Lassen wir das ohne Wertung, einfach unterschiedlich. Interlude. Im Interlude kurz, das Jahr hat gewechselt. Viele Zeitschriften im Bibliotheksbereich werden zum Ende eines Jahres publiziert. So auch diesmal. Die OBIP hat zum Beispiel ihre Ausgabe 04/2021 veröffentlicht. Diesmal recht bunt. Relativ viel zu Forschungsdatenmanagement, aber auch ein Artikel von Claudia Kowalik und mir zu einem Projekt zu mobilen Makerspaces in allgemeinen öffentlichen Bibliotheken in der Schweiz. Das Bulletin de Bibliothèque de France hat 2019 seine gedruckte Ausgabe eingestellt. Was schade ist, weil sie immer sehr französisch daherkam. Das war immer ein eher essayistischer Ansatz. Themenschwerpunkte wurden in langen Artikeln behandelt, auch von AutorInnen außerhalb des Bibliothekswesens. Offenbar gab es die Vorstellung, dass BibliothekarInnen umfassend über ein Thema nachdenken müssten, bevor sie es im Alltag nutzen. Irgendwie wünschte ich mir schon, dass das Bulletin nach der Pandemie wieder erscheint. Es war sehr anders als andere Zeitschriften in unserem Bereich. Aber gut. Was das Bulletin jetzt macht, ist eine Reihe, die sie die Dossiers nennen, fortzusetzen. Das sind eher auf die Bibliothekspraxis hin orientierte Artikel, die als Art Zeitschrift erscheinen. Es gab es schon früher, jetzt ist es aber der Hauptpublikationsstream. Das letzte Dossier mit 11 Texten erschien kurz vor der Jahreswende 2021-22. Mir fällt es auch hier schwer, einen Fokus zu erkennen. Es geht um Forschungsdaten, darum, die Arbeit von Bibliotheken transparent und sichtbar zu machen, aber auch um ethische Fragen bei der Arbeit mit Metadaten. Und selbstverständlich immer mit einem französischen Schwerpunkt, obwohl auch mindestens ein Text aus der Schweiz dabei ist. Und endlich die Libreas-Ausgabe zum Schwerpunkt Dekolonisierung. Die hat etwas viel Arbeit gekostet, nicht wegen dem Thema, sondern einfach hinter den Kulissen, die Pandemie. Egal. Das Thema alleine ist richtig und wichtig. Bibliotheken als Wissenseinrichtung können den Prozessen der Dekolonisierung nicht entkommen. Die kolonialen Gesellschaften basierten immer auch auf dem Produzieren, Sammeln, Systematisieren und Nutzen von Wissen. Und diese Strukturen sind immer noch wirksam. Ich weiß gar nicht, auf welchen Text genau hinzuweisen. Es gibt einige, die auf dekoloniale Theorien eingehen, aber auch viel mehr, die explizite Vorschläge zur Veränderung machen oder die Situation in Bibliotheken heute darstellen. Sektion 2. Auch die Studie, die ich heute in der zweiten Sektion vorstellen möchte, zeigt ein bisschen etwas davon, wie unterschiedlich Dinge im Bibliothekswesen in anderen Ländern sind. Genau wie das Buch in der ersten Sektion. Aber das ist eher eine zufällige Gemeinsamkeit. Ich habe sie eher ausgesucht, weil ich einmal die Anwendung einer eher selten in der Bibliotheksforschung genutzten Methode zeigen wollte. Exploring Topics and Genres in Storytime Books. A Text Mining Approach von So-Jung Yeo, Enrin Ingram und Maria Cahill erschien in der Evidence-Based Library and Information Practice, Jahrgang 16, 2021, Nummer 4. Worum es geht, steht schon direkt im Titel, wie sich das für wissenschaftliche Texte eigentlich auch gehört. Es sind ja keine Romane, in denen Titel eine Stimmung erzeugen sollen oder so. Exploring Topics and Genres in Storytime Books. Es geht also darum, welche Bücher bei Storytime-Veranstaltungen genutzt werden. Das ist das Thema. Und A Text Mining Approach. Das ist die genutzte Methode, Text Mining. Zuerst Storytime. Das sind Vorleseveranstaltungen für Kinder, welche in der Public Library, beispielsweise in Großbritannien oder den USA, aber auch anderen englischsprachigen Ländern im globalen Norden zum normalen Aufgabenbereich einer Bibliothek gehören. Und zwar organisiert und durchgeführt von BibliothekarInnen. Die werden dafür in der Ausbildung vorbereitet, Storytime-Veranstaltungen durchzuführen. Es gilt als Teil ihrer professionellen Arbeit. Und das auch schon so lange, dass es eigentlich nicht mehr wirklich hinterfragt wird. Ich war in kleinen Bibliotheken in der australischen und kanadischen Provinz und auch dort, selbst wenn es nur wenige Veranstaltungen gab, welche die Bibliotheken selber auf die Beine stellten. Storytime war immer darunter. Praktisch überall gibt es dafür auch gesonderte Räume in den Kinderabteilungen. Wer sich ein wenig mit der US-amerikanischen und britischen Bibliotheksgeschichte auskennt, wird sich erinnern, dass Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Andrew Carnegie den Bau tausender Bibliotheken förderte. Und schon da, als diese Bibliotheken einem Standardprogramm unterworfen wurde, wurde in ihnen oft extra Räume für solche Veranstaltungen für Kinder eingerichtet. Immer im Erdgeschoss, immer leicht zugänglich. In Toronto war ich damals in zwei Carnegie Libraries, die immer noch in Benutzung sind. Auch dort gab es diese Räume noch. Und auch dort werden sie unter anderem für Storytime-Veranstaltungen genutzt. Man kann also sagen, das hat Tradition. Ganze Generationen sind in verschiedenen Ländern damit aufgewachsen, dass Bibliotheken diese Storytime-Veranstaltung anbieten. Sie sind auch extrem beliebt, das heißt, sie werden auch tatsächlich oft genutzt. Und das ist schon anders als im Dachraum. Sicherlich gibt es Leseveranstaltungen für Kinder in vielen, vielen öffentlichen Bibliotheken. In einigen Ländern des Dachraumes oder auch Regionen haben sie auch schon eine lange Tradition, gerade in Großstädten in Deutschland und Österreich. Aber beispielsweise in der Schweiz hat es bis in die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts gedauert, bis überhaupt Angebote für Kleinkinder eingerichtet wurden. Zudem sind viele dieser Vorleseveranstaltungen nicht Teil der Arbeit von BibliothekarInnen, sondern werden oft von externen Kräften durchgeführt, von Vereinen angeboten oder wohl verstärkt von MedienpädagogInnen. Sie sind auch nicht explizit Teil der bibliothekarischen Ausbildung. Und das würde in den USA oder Australien nie passieren. Ein Effekt davon, dass Storytime-Veranstaltungen zum Standardangebot von Public Libraries gehören, ist auch, dass sie viel öfter als die Vorleseveranstaltungen im Dachraum in der Fachliteratur besprochen werden und dass es auch viel mehr Hilfestellung für diese gibt. Beispielsweise, und davon profitiert die Studie hier, gibt es zahlreiche Listen, auf denen Bücher vorgeschlagen und beschrieben werden, die in diesen Storytime-Veranstaltungen benutzt werden können. Das sind dann oft PraktikerInnen oder auch Forschende aus der Library and Information Science oder angrenzender Gebiete, die hier aktuelle Kinderbücher vorstellen. Oft gibt es dazu noch Hinweise, wie die Veranstaltungen genau mit diesen Büchern gestaltet werden können. Die drei AutorInnen der Studie hier, also Yo, Ingram und Cahill, behaupten, dass die Storytime nicht oft Thema von Forschung wäre. Aber das ist relativ zu sehen. Richtig ist wohl, dass man erwarten könnte, dass sie noch öfter zum Thema wird, so wichtig, wie sie in der Praxis ist. Aber gleichzeitig können sie selber eine ganze Auswahl von Studien über Storytime-Veranstaltungen angeben, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Okay, was Yo et al. Interessiert ist, was für Bücher in den Storytimes genutzt werden. Also, welche Themen überwiegen? Welche Genres? Gibt es sonst irgendwelche Gemeinsamkeiten? Es geht ihnen um die inhaltliche Ebene. Sicherlich. Auch hier könnte man wieder Umfragen machen oder Interviews mit ExpertInnen. Aber ich bin ganz froh, dass Yo et al. Die Frage anders angehen. Nämlich, wie schon gesagt, mit Textmining. Man darf sich bei diesem Textmining, um das vorneweg zu erwähnen, jetzt nicht zu viel erwarten. Es wurden nicht extra Quantencomputer angeschafft oder extra eine neue AI trainiert. Vielmehr benutzen Yo et al. Funktionen von R. R ist ein recht mächtiges Open-Source-System für statistische Analysen. Normalerweise wird es auf der Kommandozeile benutzt, also man tippt Befehle ein und klickt nicht in einem Graphical Interface herum, was aber nicht heißt, dass es nicht auch solche Interfaces gibt. Das sieht auf den ersten Blick immer kompliziert aus, aber es ist machbar. Man muss ein bisschen aufpassen und sich zur Sicherheit Daten mehrfach ausgeben lassen, um zu schauen, ob man auch wirklich alles richtig gemacht hat. Aber, weil es ist nicht trivial, aber auch nicht unmöglich zu handhaben. Unter den statistischen Funktionen, die verfügbar sind, gibt es auch solche zu Textmining, weil Textmining auch vor allem Statistik ist, nur halt mit Textdaten. Alles, was man benötigt, ist neben R dann ein ausreichend großer Korpus mit Textdaten selber. Yo et al. Erstellen nun, um ihre Frage zu beantworten, einen solchen Korpus. Sie suchten nach 6 bekannten Listen, auf denen Bücher für Storytime-Veranstaltungen vorgestellt werden und nahmen die dort vorhandenen Bücher als Basis für ihren Datensatz. Sie füllten den Datensatz aus Titeln an mit den Abstracts zu den Büchern aus dem WordCat und den Subject Terms, also den vergebenen Schlagworten im WordCat. Nicht für alle Bücher lagen solche Abstracts vor, die wurden dann aus der Liste wieder gestrichen. Am Ende waren es 429 Bücher, deren Titel, Abstracts und Schlagworte anschließend in R ausgewertet wurden. Man kann diese Datenbasis selbstverständlich kritisieren. Warum gerade diese 6 Listen zum Beispiel? Warum wurden nicht auch die Abstracts der Verlage gesucht und benutzt? Warum wurden nicht in tausenden Bibliotheken gefragt, welche Bücher dort in den letzten 6 Monaten in Storytime-Veranstaltungen verwendet wurden? All das und mehr. Aber wie immer ist so eine Studie auch ein Proof of Concept. Niemand hat die Zeit in der Forschung, alles, was möglich wäre, auch zu machen. Aber es wird gezeigt, dass man auch noch mehr tun könnte. Hier in der Studie wird zum Beispiel gezeigt, dass man Textmining in dieser Form nutzen kann. Jetzt kann jemand anders kommen und auf diesem Wissen aufbauen und zum Beispiel mit einem größeren Datensatz die Studie reproduzieren. Okay, zurück zur Studie. Was fanden Yo et al. Heraus? Zuerst, der Großteil der Bücher, die in den Storytime-Veranstaltungen verwendet werden, hat Tiere als handelnde AkteurInnen. Das waren ganz unterschiedliche Tiere. Offenbar sind Tiere TrägerInnen von Sympathie. Gleichzeitig wurden in vielen Büchern Themen angeschnitten, welche die AutorInnen der Studie als Easy Learning bezeichnen. Farben, Alphabet, Reime, Zählen. Ganz grundsätzlich waren die Bücher an sich dafür geeignet, etwas zu lernen. Yo et al. Nennen es School Readiness, also die Vorbereitung darauf, in die Schule gehen zu können. Es geht nicht einfach um Spaß, sondern um Bildung. Außerdem waren die Bücher oft mit Aktionen, Bewegungen oder ähnlichen Themen verbunden. Das passt zu den Storytime-Veranstaltungen, in denen es immer auch darum geht, so zumindest steht es in der Literatur zu ihnen, die Kinder zum Mitmachen zu bewegen. Dazu passt dann auch die verwendete Literatur. Ebenso fanden Yo et al., dass die meisten Bücher positive Stimmung zum Thema haben. Fun, Love, Enjoy und so weiter. Sie führten auch eine Sentiment Analysis durch. Bei Sentiment Analysis versucht man, auch wieder durch Statistik und Vergleich mit größeren Korpora, die Stimmung von Texten zu bestimmen. Das funktionierte aber nicht wirklich. Auch hier deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass die Bücher vor allem positiv ausgerichtet sind. Aber gleichzeitig zeigte sich auch, dass die Sentiment Analysis nicht zwischen Fall als Fallen und Fall als Herbst unterscheiden konnte. Mir scheint, der Datensatz war viel zu klein, um eine richtige Sentiment Analysis durchzuführen. Hier scheinen die KollegInnen der Versuchung erlegen zu sein, eine Sentiment Analysis durchzuführen, einfach weil man das mit R gut machen kann. Aber eigentlich benötigt man dafür viel, viel größere Datensätze, solche mit hunderttausenden Datenfeldern und mehr. Was noch? Es zeigte sich, dass die Bücher oft Kompetenzen ansprachen, die wieder als wichtig für die Entwicklung von Kindern und der Vorbereitung auf die Schule angesehen werden können. Singen, zählen, lesen, das Alphabet, aber auch Freundschaft und Familie. Storytimes. Darauf deutet zumindest die Ergebnisse dieser Studie hin, sind inhaltlich sehr positiv, fördern das Mitmachen und sind trotzdem in gewissem Maße pädagogisiert. Vielleicht nicht sehr überraschend, aber jetzt ist es auch besser abgestützt. Gut, kann man jetzt aus der Bibliothekspraxis im Dachraum etwas aus dieser Studie lernen? Ich zögere hier ein bisschen, vielleicht nicht ganz direkt. Es zeigt, dass es sinnvoll wäre, sich überhaupt mit dem Thema zu befassen, was in den Vorlesestunden für Kinder in Bibliotheken überhaupt gemacht wird. Man kann da viel vermuten und behaupten, aber erst, wenn es als Thema genommen wird, über das es sich lohnt, systematisches Wissen zu generieren, kann man diese Praxis dann auch analysieren und irgendwie verändern. Oder aber auch begründen, warum man sie nicht verändern müsste, weil sie schon gut ist. Ich hatte es schon in einer anderen Folge dieses Podcasts angesprochen. Es ist grundsätzlich erstaunlich, wie wenig das Lesen und Vorlesen eigentlich in der bibliothekarischen Fachliteratur im Dachraum vorkommt, verglichen damit, wie wichtig es in der Bibliothekspraxis selber ist. Das gilt auch hier bei dieser Studie. Vergleichbares gibt es im Dachraum nicht und kann es so auch gar nicht geben, weil es zum Beispiel gar keine Plattformen gibt, über die sich über vergleichbare Veranstaltungen ausgetauscht wird und wo dann Listen mit Büchern stehen würden, die man auswerten und als Textkorpora benutzen könnte. Das ist eine Besonderheit der Bibliothekswesen im Dachraum. Das Lesen selber wird kaum thematisiert. Das gilt nicht nur für die Fachpresse, sondern auch für die Forschung, die Aus- und Weiterbildung, die Themen auf den Kongressen und so weiter. Schauen wir zum Beispiel nach Frankreich, ist es schon wieder ganz anders. Dort nimmt die Soziologie des Lesens auch in den bibliothekarischen Fachtexten immer eine Rolle ein. Wegen einer anderen Recherche habe ich letztens zum Beispiel die 1992er Auflage von Le Métier de Bibliothécaire gelesen. Das ist das Überblickswerk, welches zur Ausbildung genutzt wird, vergleichbar mit bibliothekarisches Grundwissen im Dachraum. Die beiden Bücher sind gut vergleichbar. In Le Métier de Bibliothécaire wird auch in die Struktur des Buchhandels und das Grundwissen über die Lesesoziologie eingeführt. Neben der Geschichte der Bibliotheken in Frankreich, den Aufgaben der Bibliotheken, wie man katalogisiert, wie man eine Bibliothek baut und so weiter. In bibliothekarisches Grundwissen kommt auch viel über diese letzteren Themen vor, zumindest bezogen auf Deutschland, aber praktisch nichts zum Buchmarkt oder zum Lesen selber. Und das kann die Bibliothekspraxis im Dachraum schon aus solchen Studien lernen, dass dieses kaum Thematisieren des Themas Lesens, der Veranstaltung und Arbeit, die in Bezug auf das Lesen in Bibliotheken gemacht wird, dass das nicht so sein muss. Es ist eigentlich wichtig genug, um es zu untersuchen, zu besprechen, weiterzuentwickeln. Bibliothekswesen in anderen Ländern schaffen das auch. Man müsste es nur angehen. Okay, damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Dies war die Ausgabe 6 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, Sie interessieren sich auch für die folgenden Ausgaben. Bis dahin, stay bei Ihnen.